Fall wehte. Eigentlich hatte ich heute Abend geplant, mir die Toga überzuwerfen, mir ein Glas Wein einzuschenken und mal eben Ceres zu erobern. Das ist die neue große Insel von Anno 117 Verheißungen des Vulkans, dem neuen DLC für Anno 117, das eigentlich heute rauskommen sollte. Allerdings war uns Vulkanus wohl nicht gnädig gestimmt, denn das DLC wurde verschoben auf nächste Woche aufgrund von Problemen mit Patch 1.5, der zusammen mit dem DLC erscheinen sollte. Diese Probleme sollten das Save-Game kaputt machen und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend ist es gut, dass sie das Ganze jetzt nach hinten verschoben haben. Trotzdem stellt sich jetzt die Frage, in welchem Zustand ist Anno 117 denn gerade überhaupt? Also wie gut ist das Spiel jetzt fast ein Jahr nach Release? Fünf Monate, sowas um den Dreh rum. Wie gut ist Anno 117? Kann man es jetzt gut spielen? Ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Radlerauge hat da zum Beispiel vor einem Monat schon mal ein Video drüber gemacht. Und wir reden aber jetzt mit einem tollen Kollegen von Radlerauge, einem Strategiekönig da draußen. Und nein, ich rede nicht von Maurice, sondern ich rede von niemand anderem als Writing Bull. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Sehr, sehr, sehr freundliche Anmoderation. Vielen Dank, weiß ich extrem zu schätzen. Hallo Lea. Unser zweiter gemeinsamer Talk, wenn er nur halb so viel Spaß macht wie der letzte, dann sollte das ein rundum gelungener Abend werden. Wir zeichnen auch auf für euren YouTube-Kanal, haben allerdings auch Live-Publikum dabei, das uns bisweilen Sachen zuruft und gemeinsam könnten wir dann eine große, breite Anno-Committee-Runde hier auf die Beine stellen. Und ja, ich bin einerseits total frustriert darüber, dass das Add-on verschoben worden ist, weil gerade als Content-Creator, ich habe alle Pläne rausgehauen, dass ich unbedingt dann rund um die Uhr quasi das Spiel spielen wollte. Und wenn man dann so in letzter Minute gestoppt wird, ist das etwas unangenehm. Andererseits auch wiederum sage ich mir in aller Gelassenheit, wenn die schon unbedingt dann ein Safe-Game, potenziell Safe-Game zerstörenden Bug finden und eliminieren wollen, dann doch bitte vor dem Release und nicht nach dem Release. Und dieser Wunsch ist ja auch wirklich in Erfüllung gegangen.
Auf jeden Fall. Weißt du, wie lang dein längstes Safe-Game ist? Also hättest du, weil das muss man jetzt mal dazu sagen, man kann ja Verheißung des Vulkans entweder in einem komplett neuen Spiel beginnen oder eben auch in dem Safe-Game, in das du schon hunderte Stunden vielleicht reingesteckt hast. Weißt du, wie viel Zeit du in deinem längsten Safe-Game hast?
Weiß ich auswendig nicht, aber ich weiß, dass ich tatsächlich, ich hatte ja schon den ersten Preview-Stream gemacht über, ich weiß nicht, 4-5 Stunden. Da habe ich tatsächlich aus meinem längsten Save-Game heraus, dass wir immer in unserer Reihe Anno entspannt heißt, die gemeinsam streamen, daraus die Vulkaninsel angesteuert habe. Danach habe ich auch gar nicht weiter Anno gespielt oder Anno gestreamt, sondern habe von Anfang an gesagt, da setzen wir alles fort. Das ist die eine Geschichte, die wir spinnen halt. Ne?
Ja,
wobei ich mich echt frage, was das bedeutet, ein Safe-Game-zerstörender Bug. Bedeutet er, dass man dann, wenn man abspeichert, dass das Safe-Game kaputt ist oder geht das Safe-Game kaputt, das man benutzt und startet? Das sind ja etwas nebulös geblieben.
Ja,
das würde mich persönlich als Katastrophentourist würde mich das sehr interessieren.
Ja, wir können ja nochmal Ubisoft nachfragen. Wir haben ja beide theoretisch Kontakte, um dann nochmal zu klären, wie genau hättet ihr unser Spiel denn zerstört?
Ja, genau.
Einfach nur fürs nächste Mal, damit wir schon mal Bescheid wissen und uns darauf einlassen können. Aber ja, wahrscheinlich hätten sie den alten Code überschrieben oder etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich muss zugeben, dafür bin ich zu wenig in der Entwicklung selber drinnen. Aber irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Aber du hast gerade schon gesagt, es hat deine ganze Zeitplanung auf den Kopf gestellt.
Ja, ja. Hör mal, Lea, wir sind doch im Internet.
Ja.
Wenn wir im Internet etwas machen dürfen und wenn etwas von uns erwartet wird, dann doch Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen.
Unbedingt.
Ich behaupte, der beste Marketing-Gag, um eine Verheißung des Vulkans, ein DLC anzukündigen, bei dem es um Katastrophen geht, ist der vorher einen katastrophalen Bug zu inszenieren und das Spiel nochmal zu verschieben. Ich behaupte, von lange hat geplant, das wollten die von Anfang an so machen. Schande über Ubisoft für diese Planung.
Das ist wirklich Schande über Ubisoft. Hattest du das Gefühl, dass sie sowas vielleicht auch schon länger in Planung hatten? Du warst ja auch schon eine Woche, zwei Wochen davor, konntest du ja schon das Ganze anspielen. War da in der Kommunikation, waren da Hinweise drauf schon
nee,
zu sehen?
Nee. Also jetzt mal ganz im Ernst, die werden darunter mindestens so gelitten haben wie wir, aber im Gegensatz zu uns haben die darunter unter der Verschiebung auch wirtschaftlich gelitten, weil die den nächsten Tagen ein Free Weekend haben. Das heißt, ein paar Tage lang kann man die Grundversion von Anno 117 gratis runterladen und zocken. Erstellt man irgendein Safe-Game dabei, kann man das nach einem Kauf, nach Ablauf der Frist sogar fortsetzen. Und das ist getimt auf das Release dieses Add-ons, dieses DLCs hin. Und dass das jetzt auseinanderklappt, ist ganz doof. Und wenn ich dich auf eine Sache noch aufmerksam machen kann.
Ja, unbedingt.
Weißt du, wem Ubisoft bei dieser Verschiebung in die Suppe spuckt? Ubisoft selber.
Warum?
Weil das neue Release-Datum, der 30. April, da gibt es ein großes neues Strategiespiel, das da erscheint. Am selben Tag. Und das ist Heroes of Might and Magic Olden Era. Co-Publisher Ubisoft.
Aber dann glaube ich nicht, dass es geplant war. Von der Stelle, ich glaube, damit ist unsere Aluhut-Theorie durch und durch hinfällig.
Schade.
Schade, schade. So schön sie auch war. Aber ja, natürlich, Heroes of Might and Magic, das könnte für sie echt problematisch werden.
Mhm.
Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt eben jetzt dieses Free Weekend. Weißt du denn, ob das davor schon geplant war oder ob das jetzt war schon geplant?
Naja.
Okay. Weil es könnte ja auch so ein bisschen sich wie eine Entschuldigung anfühlen. Hey, ja, sorry, ihr könnt den DLC jetzt noch nicht spielen, aber ihr habt die Möglichkeit, Anno 117 jetzt wenigstens gratis zu spielen, falls ihr es noch nicht habt oder falls ihr mit euren Freunden, die noch überlegen, schon mal reinspielen wollt, um dann endlich Verheißung des Vulkans zu spielen.
Klingt ja ein genialer Marketingplan. Vielleicht solltest du den Beruf wechseln und von der einen Seite von der guten Seite zur bösen wechseln in die Marketing- und PR-Abteilung.
Ja, das macht das doch jeder, oder nicht?
Also das ist der finsterste Plan, den ich seit langem gehört habe, und der ist von deinem Gehirn rausgebracht worden. Ich beginne mir Sorgen zu machen.
Verständlich. Ja, der Vulkan ist bei mir auch schon ausgebrochen. Das ist die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Keine Sorge. Aber jetzt gehen wir mal zu Anno 117 allgemein, bevor wir nochmal näher über das DLC sprechen, über das du ja auch einfach, wir wissen ja schon eigentlich alles über dieses DLC, ja, du konntest es schon anspielen, dementsprechend wollen wir das auch nochmal ausführlicher besprechen. Aber wir reden jetzt erstmal über Anno 117. Radlerauge hat eben ein Video gemacht gehabt vor knapp einem Monat, wo er gesagt hat, jetzt ist der perfekte Moment, um in Anno 117 einzusteigen. Siehst du das genauso?
Also ich fand eigentlich schon von Beginn an, dass es ein Spiel war, das man ab Release spielen konnte, weil das in einem technisch guten, nicht überragenden, aber guten Zustand war, weil es sehr gut erklärt war, sehr einsteigerfreundlich war. Also ich persönlich, ich weiß, dass es Leute gibt, die vor allem im Multiplayer, aber auch sonst darüber geklagt haben, über Fehler, die sie entdeckt haben. Die habe ich tatsächlich relativ wenig entdeckt, und ich fand das Spiel eigentlich schon zu Release eine technisch eigentlich saubere Geschichte.
Okay.
Was nicht bedeutet, dass es nicht Fehler gab und Bugs, weil sonst würden die jetzt auch keine Bugs patchen. Aber ich fand es eigentlich vorher schon okay.
Ja, also unter anderem wurde ja zum Beispiel kritisiert, dass die Schlachten gegen die Piraten zu einfach wären, sogar in der schwierigsten Stufe, dass die Gegner-KI halt einen nicht so fordert, wie man das möchte. War das was dich gestört hat? Aber du bist ja eher der Schönbauer, richtig?
Exakt. Ich gehe sowieso als Schönbauer feige allen Kämpfen aus dem Weg. Und wenn es dann doch zu Kämpfen kommt, ich habe auch mit Piraten mich herumbalgen müssen und die waren schnell besiegt, dann hat mich das eher gefreut. Ich habe dann sogar eingeredet, es sei mein entscheidendes strategisches Können gewesen und nicht ein Bug. Ich finde es sogar eher verletzend, mir als Sieger über die Piraten in der Bugbeschreibung um die Ohren zu knallen, dass ich einen Bug aufgesessen bin und gar nicht so glorreich bin, wie ich mich gefühlt habe. Das fand ich unverschämt.
Das verstehe ich. Das ist aber auch unverschämt. Weil man dachte sich, ich bin so gut. Und dann war man doch gar nicht so gut. Aber das ist auch in Ordnung. Ich glaube, da draußen gibt es ja viele Anno-Fans, die Anno nicht für die Schlachten spielen. Das ist ja auch, dafür gibt es andere Spiele, die darauf ausgelegt sind. Trotzdem verstehe ich, dass man sich denkt, wenn ich schon auf höchster Schwierigkeitsstufe spiele, dann möchte ich ein bisschen Herausforderung haben. Aber das kommt natürlich darauf an, wie man dieses Spiel spielen möchte. Was jetzt mit Patch 1.5 ja verändert werden sollte, waren unter anderem der Passivhandel, da die Einstellungsoptionen, weil der auch als zu stark wahrgenommen wurde. Wie geht's dir damit?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr vernünftige Änderung, weil das kann ja nicht Teil des gewollten Balancings eines Strategiespiels sein, dass man einfach ohne also viel nachdenken zu müssen, so eine Art Autohandel, Automatikhandel im Hintergrund die ganze Zeit laufen lässt, bei jedem seiner Waren auf dem beim Konto einfach einstellt, verkaufen, wenn über so und so viel Stück im Lager. Und dann hat man die ganze Zeit ein passives Einkommen. Passives Einkommen als Werbequelle auf YouTube, wo einem Leute das um die Ohren hauen, ist ja schon sehr, sehr anrüchig. Und ich finde bei Spielen ebenfalls. Also das macht eigentlich keine Freude. Da kann ich mich ja im Prinzip über Nacht ausklinken. Vor allem, wenn man ohne Piraten spielt, am nächsten Morgen wiederkommen und feststellen, dass ich in Geld schwimme, weil der Autohandel super gelaufen ist. Also das fand ich auch uncool.
Ja, verständlich. Das ist nicht Sinn und Zweck. Aber das soll auf jeden Fall jetzt gefixt werden mit 1.5. Und insgesamt viele der Probleme, die es am Anfang gab oder zumindest der Kritiken, die am Anfang noch geäußert wurden, die wurden jetzt in den letzten Monaten schon verbessert. Das Spiel läuft runder. Es gab immer mal wieder Bugs, wo dann die Gegner-KI an Orten aufgetaucht ist, wo sie eigentlich gar nicht sein sollte. Auch das ist besser geworden. Was nicht bedeutet, dass das Spiel komplett bugfrei ist. Welche Spiele sind das schon? Aber ich finde, es ist jetzt auch sehr gut spielbar. Aber du hast schon gesagt, du hast seit Release oder seit eurem Event das gar nicht mehr, also überhaupt nicht mehr gespielt?
Also seit dem Preview-Stream mit Verheißung des Vulkans vor anderthalb Wochen, glaube ich, oder vor einer Woche, seitdem nicht mehr. Weil ich spiele es halt primär öffentlich und nicht privat. Ich hatte privat ja auch mehrere andere Spiele in der Vorbereitung und habe quasi das Ganze, hab gewartet und die Vorfreude dafür geschürt, dann den Spielstand, den wir angelegt haben, bei diesem ersten Preview-Stream dann fortzusetzen bei einem Release-Stream.
Da wäre jetzt meine Frage, weil zumindest ich bin öfter in diesem Dilemma, wenn ich Spiele im Stream zocke und ich will sie weiterspielen, aber ich will gerade nicht streamen. Hattest du das schon mal? Gibt es diese Momente bei dir?
Ja, bei anderen Spielen schon, aber jetzt muss man sagen, das ist ja ein Add-on oder ein DLC für Anno. Es ist ja nicht so, dass auch Anno hier komplett neu erfunden worden wäre. Also wenn das jetzt ein neues Anno gewesen wäre, ein Anno, was weiß ich, 007 oder ein Anno, das in der Wikingerzeit spielt oder im alten China oder weiß der Henker. Und ich hätte das 5 Stunden lang anspielen können und danach hätte man mir gesagt, du darfst jetzt eine Woche später wieder streamen, dann hätte ich das privat natürlich gerne spielen wollen. Aber so habe ich jetzt nicht unbedingt groß gelitten. Aber ich bin auch im Laufe der Zeit, also Zeit kann man auch ganz klar benennen, im Laufe des Älterwerdens, etwas gelassener, was die Releases von Spielen betrifft. Also ich sitze nicht mehr ganz nervös auf dem Allerwertesten und ruckle hin und her, wenn ein Spiel erst in 4 oder 5 Monaten kommt oder mal verschoben wird. Sondern ich denke mir, es kommt ja irgendwann, du wirst das irgendwann spielen können. Dann ist das halt ein bisschen später. Und ich bin auch im Gegensatz zu vielen anderen Leuten keiner, der unbedingt schon 4, 5 Monate jedes kleinste Detail im Internet sammelt zu einem Spiel, weil ich der Meinung bin, das brauche ich ganz unbedingt, weil sonst mein Seelenheil nicht da ist. Also ich kann auch gern zum Release überrascht werden. Ich bin ein bisschen gelassener geworden.
Finde ich spannend. Also klar ist Alter da sicher ein Faktor, aber bei dir ist ja sogar dein Job davon abhängig. Also wie du jetzt so gerade gesagt hast, deine ganze Planung kann sich ja dann dadurch verschieben und dein Einkommen ist davon abhängig, dass Spiele dann kommen, wann sie angekündigt sind oder nicht.
Ja, in der Tat. Also um mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben und ohne Namen zu nennen, ich hatte Verhandlungen mit einem anderen Publisher darüber, ob ich am heutigen Abend ein Spiel gegen Honorar zeige und es wäre nicht Anno gewesen. Und diese Verhandlung habe ich abgebrochen, nachdem es immer dichter ans Release ranging, weil ich gesagt habe, nee, ich muss mich irgendwann festlegen, meine Leute erwarten jetzt Anno von mir.
Ja, wie war denn, also du hast vorhin schon mal so ein bisschen angeteased, wie die Reaktion deines Chats war, als sie mitbekommen haben, ja, dieses Spiel oder beziehungsweise dieser DLC kommt jetzt eine Woche später. Wie hast du das wahrgenommen?
Die Leute waren richtig traurig. Viele Leute haben sich deshalb auch extra Urlaub genommen oder haben Familie und Freunden Ade gesagt für ein paar Tage, weil sie unbedingt die Vulkaninsel zocken wollten. Andererseits allerdings auch sehr viel Verständnis, weil es doch relativ transparent war, dass die Entwickler gesagt haben, wir mussten einen Bug noch haben, einen Bug spät entdeckt und den mussten wir wegräumen. Und dann wurde das nicht super präzise, aber doch präzise genug auch begründet, warum das ein schlimmer Bug war. Und da haben die im Prinzip offene Türen mit eingerannt. Also ich habe viele Leute gelesen, die dann gesagt haben, ja, besser jetzt den Bug noch rechtzeitig rausgefischt, als ja ins Risiko reingehen. Habt ihr richtig gemacht.
Ja, bist du grundsätzlich eher der Meinung, dass sich Spielepublisher lieber Zeit lassen sollten, um Spiele fertig rauszubringen, als dann irgendwie Probleme direkt mit ins Spiel zu bringen?
Im Prinzip ja, aber ich bin ähnlich wie du, glaube ich, ein bisschen skeptisch, ob Spiele jemals fertig sind. Wir sind ja unterwegs hier mit bei Strategiespielen, bei Spielen, die mega komplex sind. Mit einer Flut von Waren und Produktionsketten und dann hat man KI-Gegner und ein Spielfeature und zwei und noch 50 weitere. Und es gibt außerdem in der Strategie-Szene den Trend hin zur immer mehr Komplexität, immer mehr Sandbox erleben auf Seiten der Spieler. Also es gibt eher den Trend dahin, dass es zu Release noch mehr Spielefeatures gibt als weniger im Vergleich zuvor von ein paar Jahren noch. Und das führt dazu, dass Spiele immer schwieriger gebalanced werden können und auch potenziell immer mehr Fehler haben zum Erscheinen eines Spieles halt. Und das muss man einfach in Kauf nehmen. Also wenn man auf dem Trend mitreitet und sagt, ich würde gerne von einem Sandbox-Erlebnis überwältigt werden, dann gehört ein bisschen Leiden am Release-Tag einfach dazu.
Ja, das stimmt. Wir hatten vor kurzem einen super interessanten Talk mit Jan Theissen, der ja Dawn of War 4 aktuell unter anderem macht. Und der hat dann auch gesagt, dann bevor man die eierlegende Wollmilchsau macht, sollte man sich halt lieber darauf fokussieren, was einem wirklich wichtig ist und was auch natürlich für die eigene Spielerschaft wichtig ist, weil es allen recht zu machen ist schwierig und dann kommen eben genau diese Probleme, dass du dann halbfertige Spiele hast, wo zwar alles irgendwie implementiert ist, aber halt nicht so, wie man es sich wünschen würde. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, das so zu machen und sich lieber zu fokussieren.
Auch. Das ist durchaus sinnvoll, wie so gut wie alles, was Jan Theissen sagt. Also der firmiert bei mir unter, Achtung, er sagt was, Ohren aufspitzen, Wahrscheinlichkeit, dass er was Vernünftiges sagt, liegt bei 99%.
Ja, das stimmt. Der hat sehr viel Ahnung von dem, was er da tut. Und ich freue mich jetzt auch schon auf Dawn of War 4. Aber jetzt können wir reden jetzt darüber, auf was wir uns nächste Woche freuen können. Und zwar Verheißung des Vulkans. Das DLC, das die größte Insel in der Anno-Geschichte dazu bringen soll. Du hast sie dir schon angeschaut. Ist sie wirklich so groß?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das die ganze Zeit, also wird einem durch die PR von Ubisoft in die Ohren reingeschrien, das ist die größte Insel, die es jemals gab. Das Problem ist, oder die größte Halbinsel, es ist ja eigentlich nur, du siehst ja einen Teil dieses Dings, du weißt gar nicht, ist es eine Insel. Obwohl man kann auch letztendlich bei jedem Kontinent behaupten, jeder Kontinent sei eine Insel, weil jeder Kontinent ja auch von Wasser umschlossen ist. Auf jeden Fall hast du zum Norden hin große Landmassen, die dann nirgendwo verschwinden und dann, vielleicht ist es auch keine Insel, sondern eine Halbinsel. Oder eine Insel, von der man halt nur einen kleinen Teil sieht. Problem bei allen diesen großen Messgeschichten ist die, dass es auf der Insel große Bereiche gibt, die du nicht betreten kannst. Und große Bereiche, die reserviert sind für das Vulkangeschehen. Das heißt konkret, wenn der Vulkan auf dieser Insel in die Luft geht, wir werden ja nachher noch über die verschiedenen Phasen reden, in denen die Vulkanaktivität stattfindet. Und wenn dieser Vulkan detoniert, dann finden die schlimmsten Katastrophen, nämlich das Überschwemmen mit Lavaströmen, finden statt auf einem Teil der Insel, der für uns gesperrt ist. Den können wir nicht bebauen, den können wir auch im Ego-Modus nicht begehen, weil die Entwickler sich halt sagen, schlimm genug, dass wir die quälen, aber dass wir die quälen durch Ascheregen und durch Steinbrocken, die vom Himmel herabfallen, aber echte Lavaströme, das wäre etwas zu heftig halt. Und dadurch ist es unglaublich schwer für uns, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist der besiedelbare Teil der Insel, wie groß ist der nicht besiedelbare Teil und was ist jetzt wirklich und wo gilt jetzt wirklich der Satz, das ist die größte Insel, die es jemals gegeben hat?
Okay, verstehe. Ich meine, ich weiß, warum sie sich dafür entschieden haben, dass man diese Orte nicht besiedeln kann, weil sonst werden die halt jedes Mal wieder zerstört, wenn dieser Vulkan ausbricht. Ja. Es soll auf dieser Insel zumindest, es gibt ein paar Details, die sie dazu geschrieben haben, es soll 22 Flussslots und 18 Bergslots geben. Macht mit dieser Info, was ihr wollt. Also ja, letztendlich, sie verkaufen es auf jeden Fall so, dass es eine sehr große Insel sein soll. Ob das jetzt nur den Anschein macht, weil es einfach nach hinten hin viel Land gibt, das du aber nicht besiedeln kannst, das ist natürlich, das kann ich jetzt auch nicht bestätigen oder dem widersprechen. Dafür habe ich mich damit zu wenig beschäftigt. Aber es wäre natürlich spannend, wenn das herauszufinden und da vielleicht auch nochmal Ubisoft zu fragen, ob das dann nur den Anschein macht, dass sie so groß ist. Die Insel wird ja auf der Karte im Norden neu angelehnt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach so in deinem bisherigen Bereich spawnt und auftaucht, sondern es gibt einen neuen Teil der Karte, der dann damit freigeschaltet wird, richtig?
Das ist genauso. Und um auch schon mal die wichtigste Frage zu beantworten, die ganz, ganz schnell dann sofort von Leuten kommt: Kann ich das aus einem Safe-Game heraus starten? Muss ich eine neue Partie anlegen? Wir hatten schon mal kurz drüber geredet, aber nochmal explizit, beides ist möglich.
Ja.
Also es ist möglich, eine neue Partie zu starten und dann das Erlebnis zu haben, also auch einen bestehenden Spielstand zu benutzen. Und das ist so ähnlich gelöst wie bei, oh Gott, wie hieß da nochmal, dieser DLC bei Anno 1800, bei dem man Manola bekam. Das war auch eine riesengroße Insel oder eine Halbinsel, ebenfalls im Norden der Karte, damals der neuen Welt, bei Anno 1800. Und da hat das ähnlich funktioniert. Auch Start möglich aus einer bestehenden Partie und die Karte wurde nach oben hin einfach erweitert. Bei Manola war das so, die Karte wurde in alle Richtungen ein Stück erweitert. Hier wird sie ein Stück Richtung Norden erweitert. Es gibt mehrere kleinere und größere Inseln, die man bekommt, plus zusätzlich halt noch diese riesengroße Insel. Bei der ich mich bis heute frage, sollen wir die mit C oder mit K aussprechen, Lea? Du gehörst zur C-Fraktion, ne?
Ja, ich hatte Ciris gesagt und nicht Kiris. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte kein Latein in der Schule.
Ich hatte auch kein Latein in der Schule, aber Wikipedia behauptet ja immer unter anderem Klugscheißer im Internet, die Römer hätten im Lateinischen immer die Cs als Ks ausgesprochen. Und daher käme auch das deutsche Kaiser zum Beispiel.
Ja, aber ist es nicht abhängig davon, welcher Vokal danach kommt? Oder irre ich mich da?
Das sind Spitzfindigkeiten, über die ich nicht informiert bin. Mit anderen Worten, du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich gebe es nicht zu.
Perfekt, sehr gut. Es ist schön, wenn zwei Leute, die kein Latein in der Schule hatten, über Latein philosophieren. Großartig.
Wir sind im Internet. Wir dürfen fachsimpeln über alles, wo wir keine Ahnung von haben. Die Leute erwarten das.
Okay, wir wurden hier berichtigt, Latein wäre C ist gleich K. Also das ist korrekt.
Okay.
Und du hattest recht. Meine Annahme kommt vom Italienischen, weil das hatte ich zumindest, das habe ich gelernt, aber ich kann leider kein Latein. Was? Ist nahe
genug. Das mal geklärt. Ist Bildungsfernsehen.
Ganz wichtig. Das ist das, was wir hier tun. Wir versuchen, euch weiterzubilden. Jetzt wissen wir natürlich, das DLC heißt Verheißung des Vulkans. Was bedeutet, da muss natürlich ein Vulkan vorkommen. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und dieser Vulkan bringt Feuer und Hungersnöte. Es gibt verschiedene Phasen auf dieser Insel, wenn man den Vulkan aktiviert. Auch das ist wichtig, ihr müsst den Vulkan nicht aktivieren. Ihr könnt ihn auch ausstellen. Ihr könnt theoretisch, aber ihn auch jederzeit, wenn ihr dann sagt, so, jetzt bin ich bereit für Vulkanausbrüche, dann anmachen, richtig?
Ja, finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Zum einen wird dadurch dazu zu einem Gottspiel, dass man einfach einen Vulkan einschnipsen und wieder ausschnipsen kann. Das finde ich sehr cool. Nehmen wir ganz ernsthaft. Sowas finde ich sehr gut, weil ich oute mich mal. Ich bin ein Spielertyp, der mit Teilen der Spielfeatures dieses DLCs nichts anfangen kann.
Oh, warum?
Weil ich mag es gerne, wenn eine Partie so ein Wirtschaftssystem in eine feste Balance kommt. Wenn ich immer ganz genau weiß, da kommt die und die Waren kommen rein, die und die Waren kommen raus und ich muss nicht ständig nachjustieren. Und wir werden es ja sicher ja gleich noch erklären. Also es gibt so, oder so ganz grob formuliert, es gibt verschiedene Phasen, in denen der Vulkan ist. Die Phase, in denen er bebt, die Phase, in denen der Vulkan eine Eruption hat, also ausbricht. Danach gibt es die dritte Phase, den vulkanischen Winter. Danach, da ist gerade die Eruptionsphase im Hintergrund zu sehen. Dann kommt der vulkanische Winter und danach kommt eine Blütephase für die Natur. Und jedes Mal sinken oder steigen die Produktivität in verschiedenen Bereichen halt. in deiner Wirtschaft. Mal sind die Minen betroffen, mal die Fischerei und die Landwirtschaftsgebäude, mal steigen und mal sinken ein paar Prozentpunkte. Und ich persönlich freue mich jetzt schon drauf, das einmal zu erleben. Einmal, damit ich gesagt haben kann, cool, und es danach für mich tendenziell eher auszuknipsen.
Obwohl du ja, also dadurch, dass du diese festen Phasen hast, kannst du ja theoretisch damit auch planen, oder nicht?
Ja, stimmt. Also man kann damit planen und die Entwickler sagen halt und schwören auch, es gäbe reichlich Zeit zwischen den Eruptionen. Es gibt so eine Art Standardphase, die würde mindestens, die reden glaube ich von 8 bis 15 Stunden, Spielstunden dauern, bevor eine solche Vulkanphase wieder losgeht halt. Das tröstet mich etwas. Trotzdem, ich kenne das so ein bisschen von, es gab mal bei Anno 1800 ein Szenario, da hatten die auch solche wechselnden Fruchtbarkeiten, je nachdem, welche Phasen es gab. Und es gibt eine super coole Japan und China und Ostasien-Mod für Anno 1800, die arbeitet auch mit solchen Geschichten. Und in beiden Fällen habe ich gemerkt, es hat mich doch irgendwann genervt, weil ich bin eher so ein fauler Spieler. Ich will irgendwann hinter einer bestimmten Sache gedanklich einen Haken setzen können und sagen können, das habe ich perfekt gebalanced, jetzt kümmere ich mich in aller Ruhe und ohne wieder zurückgehen zu müssen um einen anderen Teil meiner Spielwelt.
Ja, verstehe ich ehrlicherweise, dass man sagt, okay, ich möchte halt genau wissen, wo ich in meinem Spiel gerade bin und ich mag es nicht, wenn dann da Ungereimtheiten auftauchen, oder was heißt Ungereimtheiten? Man kann damit planen, aber es ist ja trotzdem was deine bisher aufgebauten, dein bisher aufgebauten Ort wieder ein bisschen durcheinander bringt. Yeah. Trotzdem ist es ja auch eine Art Roleplay, die da hinzugefügt wird, was ja auch, klar, man weiß, es ist ein bisschen an Pompeji angelehnt. Man sieht sogar Ruinen auf der Vulkaninsel, die kannst du finden, von einer zuvor zerstörten Stadt durch den Vulkan. Und das finde ich zumindest für die Story schon spannend. Dafür finde ich es schon cool, dass sie das mit eingebaut haben und einfach nochmal einen neuen Twist, der aber in diesem römischen Setting gut aufgehoben ist, mit reingebracht haben.
Ja. Ich möchte auch nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich freue mich auf diese neuen Spielfeatures. Mhm. Nur wie gesagt, ich würde es ein- oder zweimal erleben wollen. Danach würde ich sagen, ja, habe ich jetzt mitgenommen, muss ich aber kein zweites Mal erleben. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich einen Shooter spielen würde, ein Action-Adventure, das spielt man auch nicht zwei- oder dreimal. Und was spricht dagegen, bei einem Strategiespiel ein bestimmtes Feature ein-, zweimal zu spielen und danach zu sagen, ich habe es genossen, es war okay. Jetzt spiele ich lieber auf eine andere Weise weiter. Und Hut ab gegenüber Respekt für die Anno-Entwickler, die gesagt haben, wir wissen, dass es solche Spielertypen gibt, wie diesen Writing Bull zum Beispiel, der es lieber gemütlich mag. Und für den machen wir das. Und für seine Kumpels machen wir das irgendwie jederzeit deaktivierbar. Das meine ich ernsthaft mit dem Respekt, weil es gibt haufenweise Entwickler, die der Meinung sind, ein Spiel würde ihnen nach dem Verkauf ihrer Spiele, würden die Spiele ihnen immer noch selber gehören. Und sie hätten die Spieler wären quasi nur Gäste innerhalb dieses Spieles. Und sie gehen davon aus, es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie unser Spiel zu spielen ist. Und wenn jemand das Spiel auf eine andere Weise spielt, dann müsste dem Stein in den Weg legen. Oder dann ist das etwas, dem wir misstrauisch begegnen. Solche Entwickler gibt es auch in der Strategieszene. Und ich habe immer Respekt vor Entwicklern, die sagen, wir trauen uns Sachen, die fürs Balancing entscheidend sind, optional einzuführen, obwohl wir wissen, dass das zum Beispiel im Support nachher nur Probleme gibt, wenn irgendwelche Spieler sich mit Problemen bei einem melden und sagen, hier und irgendwelche Fehlerchen schildern. Es gibt potenziell viel mehr Fehlerquellen, als wenn man auf solche Optionalitäten verzichtet.
Ja, aber ich finde es auch gut, wenn Entwickler zumindest versuchen, einen Großteil ihrer Spielerschaft abzuholen und möglichst viele Möglichkeiten bieten, ihr Spiel zu erleben. Weil es gibt halt einfach unterschiedliche Spielertypen, auch in den verschiedenen Genres. Eben, es gibt Schönbauer, es gibt Leute, die eben eher auf Angriff gehen. Es gibt Menschen, die das mal eben für eine Stunde spielen und Leute, die sich da stundenlang reinleben. Und wenn man einfach versucht, den allen irgendwie die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel für sich zu erleben und seinen Spaß damit zu haben, dann ist es doch nur wünschenswert, auch wenn es vielleicht dann dadurch zu mehr Problemen, kleineren Problemen für einige kommen kann.
Genau, wobei wir behaupte ich mal, es gibt mehr als einen Spieler, der diese Features irgendwann ausknipst. Also ich hoffe, es gibt noch 2, 3 weitere Leute, sodass wir einen Verein bilden können. Mindestens 7 brauchen wir nach dem deutschen Vereinsrecht dafür. Und für uns gibt es allerdings auch einen Haken dabei. Und zwar haben die Entwickler ein Feature eingeführt, auf das müsste man dann komplett verzichten, wenn man diese Vulkanaktivitäten ausknipst. Das ist das Obsidian.
Oh, ja.
Sag mal, habe ich richtig im Kopf, dass das schwarzes Glas ist?
Ja, das ist schwarzes Glas. Also beziehungsweise zumindest sieht es aus wie schwarzes Glas. Ich bin mir nicht sicher, ob es, dafür bin ich auch kein Chemieexperte, ob es die gleichen Bestandteile enthält wie Glas grundsätzlich, außer halt dem, was es schwarz macht. Aber es sieht aus wie schwarzes Glas auf jeden Fall. Obsidian gibt es ja in vielen verschiedenen Spielen, wird es immer wieder gezeigt. Und ich finde es cool, dass es hier mit aufgenommen wird, weil das findet man auch an Vulkanen häufiger, ja, als gedacht.
Und auf dieses Obsidian muss man halt dann verzichten, wenn man die Spielfeatures komplett deaktiviert, weil das Obsidian fällt an in Minen und in Steinbrüchen und so weiter. Und die Vorräte, die man da hat, die werden dann wieder aufgefüllt, wenn der Vulkan das nächste Mal explodiert. Die Vorräte sind auch nicht allzu groß. Und mit diesem Obsidian wiederum, das ist zwingend notwendig für die Produktion von zwei neuen Gütern, die eingeführt werden. Man braucht diese Güter nicht unbedingt. Man kann problemlos seine Insel verwalten, seine Bürger glücklich machen, auch ohne diese optionalen Bedürfnisse. Aber mit diesen Waren macht es natürlich mehr Spaß. Die eine Ware, das ist also eine Art Brettspiel aus dem alten Rom, das heißt Latrunculi oder Latrunzuli. Ich gehöre zur Latrunculi-Fraktion. Und das andere sind so kleine Statuetten, so kleine Minifiguren, die man herstellt und die Leute halt als Haushaltsbedürfnis haben. Das ist ein sogenanntes Haushaltsbedürfnis für die Stufen der Equites und die Patrizier. Und das Brettspiel wird hergestellt aus Sandarakholz, aus Obsidian und aus Gold und ist für ein sogenanntes Kulturbedürfnis für die Patrizier.
Aber bedeutet, man kann es schon auch ohne dieses Obsidian spielen?
Nein, geht nicht. Also doch, man kann Anno ohne spielen, aber man kann das Zeug nicht herstellen ohne.
Klar, man kann die Sachen nicht herstellen, aber dann fehlt einem halt diese Gegenstände, um
exakt
das Bedürfnis zu
haben. Alles optional, es bietet einem Vorteile, wenn man das macht, aber die Welt geht nicht unter, wenn man das Zeug nicht hat.
Das ist schon mal gut. Also die Welt müsste untergehen, einmal durch einen Vulkanausbruch, damit man das Zeug hat, aber
ja.
Es funktioniert auch ohne. Bedeutet aber, du kannst es einmal auf jeden Fall abbauen, weil du ja zumindest einen Grundbestand hast, richtig?
Ja, das ist absolut richtig. Also bei Start der Vulkaninsel, wenn man die Vulkaninsel anfährt, das erste Mal betritt, dann gibt es überall verteilt so kleine Haufen Obsidian, die man hochheben und einsammeln kann. Mhm. Das ist deshalb, weil es gibt eine neue Figur auf der Insel, einen neuen NPC-Charakter. Das ist Cecilia oder Kekilia. Und die führt einen wie eine Tutorialistin durch die einzelnen Gameplay-Mechaniken halt der Vulkaninsel. Und damit man mit ihr Handel treiben kann, braucht man immer Obsidian. Sind kein schnödes Gold an, kein schnödes Geld, sondern sie will immer Obsidian haben. Und Obsidian kann man bei ihr eintauschen, zum einen gegen Dinge, die man halt braucht, um in der Story auf der Insel voranzukommen, aber zum anderen auch perspektivisch darüber hinaus noch, um bestimmte Items zu bekommen, also Spezialisten. Die hat eine ganze Reihe von neuen Spezialisten werden eingeführt und die bekommt man exklusiv nur über Cecilia und dann auch nur durch den Eintausch mit Obsidian.
Obwohl ich das wiederum eigentlich ganz witzig finde, dass die Frau, die auf dieser Insel lebt, auf der einzigen Insel, wo du Obsidian bekommst, Obsidian möchte statt anderer Waren. So rein in der Story macht es wenig Sinn, aber...
Es ist ein sehr neckischer Gedanke, den du da hast, aber man könnte auch behaupten, sie ist die Einzige, die Obsidian wertschätzen kann, weil sie da lebt.
Verstehe. Ja, das ergibt Sinn. Sie ist ja eine Gesandte oder geweihte Vulkanus, richtig? Oder zumindest, sie ist verbunden mit dem neuen Gott, der mit Verheißung des Vulkans kommt, Vulkanus.
Ich glaube, sie ist Vulkanierin. Genau, mit absoluter Überzeugung, sie ist Vulkanierin.
Hat sie einen auch so begrüßt? Lebe lang und in Frieden, oder?
Ich kann mich nicht mal ganz genau erinnern, aber wenn nicht, dann sollte das noch eingebaut werden.
Das sollte geändert werden. Das müssen wir Ubisoft auf jeden Fall auch noch sagen, dass sie stolze Vulkanierin ist. Der Gott Vulcanus spielt hier eben jetzt eine Rolle. Er bufft Schmelzöfen und Minen, schaltet platschsparende Kohleminen am Berg frei und ersetzt damit die Köhlerwälder. Ist er eine gute Alternative zu den anderen Göttern oder bleiben wir doch eher bei den Göttern, die es bisher gab?
Ja, die beliebteste Göttin ist Ceres oder Ceres. Das ist die Landwirtschaftsgöttin, mit der macht man nie irgendwas falsch. Aber da heißt es auch wieder, jeder schwört auf seinen eigenen Gott oder seine eigene Göttin, nicht nur im Privatleben, sondern auch im Spiel selber. Vulkan oder Vulcanus lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren, denn diese Sache, die du gerade schon erklärt hast, dass Köhlereien durch Kohleminen ersetzt werden, das ist vor allem im Late Game eine coole Geschichte. Also keine Kohlegeschichte, sondern eine, oh Gott, es wird immer schlimmer. Es ist eine coole Geschichte, weil halt, das habe ich mir selber komplett aus dem Konzept gebracht mit diesem Kuhlauer der untersten Stufe. Kuhlauer heißt es, Entschuldigung. Karlauer heißt es. Es wird immer schlimmer. Ich reite mich immer tiefer rein. Jedenfalls, die Köhlereien sind halt unglaublich, die nehmen unglaublich viel Platz weg. Und das nervt einen irgendwann, weil man die Insel halt voll haben will. Dann ist es halt gut, wenn man diese Kohleminen hat, weil dann kriegt man halt mehr aus. Dann spart man etwas Platz.
Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Sonst gibt es, also das sind jetzt alle Neuigkeiten, Neuerungen, die mit Verheißung des Vulkans kommen. Obsidian, der Vulkan und damit die verschiedenen Phasen und der Gott. Und Kekilia noch als neuer NPC. Oder habe ich was verpasst? Noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst. Wir haben es ein bisschen kurz, haben wir die einzelnen Phasen vom Vulkan gesagt, benannt. Aber du hast ja Bilder eingespielt, die gezeigt haben, wie schön das inszeniert wird. Das ist eine coole Geschichte. Vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund, also zu der Frage, warum ist der erste DLC, der rauskommt, einer, der eine solche Vulkaninsel liefert? Und die Antwort haben die Entwickler selber schon gegeben in einem Blogartikel, den die veröffentlicht haben. Die haben das, ich fasse das mal zusammen, so erklärt, dass sie gesagt haben, wir wissen, bei uns gibt es eine gespaltene Spielerschaft. Es gibt zum einen Spieler, die finden das ultra cool, wenn man auf den Inseln wenig Platz hat. Und wenn man wirklich um jeden gucken muss, dass man möglichst effizient in die Lücken reinbaut. Und andere Spieler wiederum, die träumen von riesigen leeren Flächen und davon sich total austoben zu wollen. Und diese zweite Gruppe von Spielern, die kamen beim Release, beim offiziellen Release, ohne Add-on etwas zu kurz, weil die halt nur mittelgroße Inseln bekommen haben. Und für die war jetzt Ehrensache auf Seiten der Entwickler, denen mit dem ersten DLC eine große Insel zu liefern, damit die sich auch austoben können. Ah. Und das erinnert mich ein bisschen an Anno 1800. Ich gucke mal in die Chats rein, ob die mir das abnicken. Ich habe das so im Kopf, dass Crown Falls, bei Anno 1800 gab es ja auch eine große Halbinsel, die mit einem DLC eingeführt worden ist, dass das auch da der erste DLC gewesen ist, die Einführung dieser Rieseninsel. Da frage ich mal die anderen Anno-Veteranen in unseren Chats, ob ich mich da richtig dran erinnere, das würde gut dazu passen.
Ja, das würde sehr gut dazu passen. Aber ich finde es schön, dass sie da auch wieder versuchen, möglichst viele Spieler von ihrem Spiel zu überzeugen und alle abzuholen.
Ja.
Das ist definitiv.
Chat nickt. Bei mir heißt es, danke an Dragonblade, es war tatsächlich der erste DLC. Ah. So war's.
Mhm. Ja, sehr gut, das ist korrekt. Perfekt, dann haben sie einfach wieder, sind sie den gleichen Weg gegangen wie bei Anno 1800. Anno 1800 ist ja auch heute noch einer der beliebtesten Anno-Teile, den immer noch sehr, sehr viele Leute spielen. Denkst du, dass Anno 117 da irgendwann rankommen kann?
Ja.
Ja?
Also ich würde es etwas anders formulieren. Ich würde sagen, es wird auf jeden Fall daran kommen. Weil es bringt alles mit. Es bringt zum einen eine Spielwelt mit, nämlich das Römische Reich, die seit vielen Jahren gefordert worden ist von der Anno-Community. Die Leute wollten, seit Jahren war das immer, wenn gefragt worden ist, wo soll ein Anno spielen, die Nummer eins in der Wahl, was die Fans gebrüllt haben, den Entwicklern zugerufen haben. Dann ist das Spiel nicht einsteigerfreundlich. Ich behaupte einsteigerfreundlicher als auch als Anno 1800. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Und dann natürlich noch, dass es einfach auf dieselbe, dass es sehr ähnlich konstruiert ist wie Anno 1800. Das Spielprinzip wird nicht komplett neu erfunden, sondern es ist im Großen und Ganzen eine Art Anno 1800 im Römischen Reich. Natürlich gibt es haufenweise Änderungen beim User-Interface, bei bestimmten Spielmechaniken und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, wer Anno 1800 kennt und Anno 1800 gespielt hat, kommt von Anfang an in Anno 117 Pax Romana auch blendend zurecht. Das heißt, eine Erfolgsformel wurde genommen und wurde behutsam angepasst auf eine neue Spielwelt. Alles spricht dafür, dass das der neue Anno-Standard werden wird in ein paar Jahren. Und dass in dem Augenblick, wenn es reichlich DLCs gab, wenn es genug Add-ons war, wenn die Komplexität auch genauso groß sein wird wie bei Anno 1800, alles spricht dafür, dass dann Anno 117 der neue Standard sein wird.
Okay, finde ich spannend. Wir haben uns die Frage gestellt gehabt in unserem letzten Anno-Talk zum Release damals, ob es nicht einfach nur ein Anno 1800 mit Skin ist und warum man dann nicht einfach bei Anno 1800 bleiben sollte, wenn man jetzt gerade kein riesen Römer-Fan ist.
Das ist eine spannende Frage. Also zum einen finde ich das User-Interface deutlich besser. Also es wurde... ich bleibe dabei, wer Anno 1800 gekannt hat, der kennt auch, der kommt auch schnell rein, wie man Anno 117 bedient. Aber die Änderungen liegen im Detail und es sind viele kluge Änderungen im Detail, also im Detail beim User-Interface. Das Spiel ist besser bedienbar. Dann wurde bei Anno 1800 erst relativ spät wurden vernünftige Tutorial-Texte eingeführt im Laufe der DLCs. Vorher war das alles noch ein bisschen auf mittelmäßigem Niveau. Und hier wurde von Beginn an darauf geachtet, dass das Spiel wirklich überall vernünftig gut erklärt wird halt auch. Ne? Und was auch noch eine Änderung ist, das ist für die Schönbauer jetzt nicht so relevant, aber für den Teil der Spieler, der aus der Echtzeitstrategie-Ecke kommt, im Gegensatz zu Anno 1800 liefert Anno 117 alle Möglichkeiten, einen großen Spielplatz, damit Echtzeitfans glücklich sein können. Truppen sind ähnlich steuerbar, wie es im RTS-Standard sonst auch der Fall ist. Man kann mit Squads hin und her schicken, man kann denen verschiedene Haltungen geben, man kann ganz, ganz viele Dinge machen, die man von RTS als RTS-Standard, von RTS-Standards her kennt. Und es gibt Landkampf, vorher gab es nur Seekampf bei Anno 1800. Das ist auf jeden Fall eine ganz große Änderung und wer nicht nur Schönbauer ist, sondern auch RTS-Spieler, wird allein deshalb Anno 117 sehr begrüßt haben.
Okay, verstehe. Es ist jetzt aber trotzdem dann, also in unserem Chat zum Beispiel wurde unter anderem geschrieben, sie sehen es nicht, dass es besser wird, weil Anno 1800 hatte halt jetzt auch schon mehr Zeit, um optimiert zu werden. Also ja, klar, es hatte viele dieser Features am Anfang nicht, aber die hat es ja jetzt auch. Die Frage ist halt, ob Anno 117 das in Zukunft vielleicht noch übertreffen kann, weil es eben mit den Features schon gestartet ist, die Anno 1800 gefehlt haben. Gibt es denn ein Feature, das Anno 1800 hatte, das dir in Anno 117 noch fehlt?
Boom. Ja, ein Easter Egg. Es gab da diese coole Möglichkeit von langen Spaziergängen im Hinterland von manchen Inseln. Konnte in der Eco-Perspektive ellenlang, vielleicht eine Stunde lang einen Spaziergang machen, im Hinterland von Crown Falls oder im Hintergrund von Manola, von dieser großen Halbinsel in der neuen Welt. Das ist jetzt erstmals auch eingeführt worden durch diesen DLC. Vorher gab es ja nur im Grundspiel bei Anno 117 diese Inseln, die aus einem Pool von handgefertigten Inseln zufallsgeneriert dann zusammengepuzzelt werden bei Start einer Partie. Und da gab es nirgendwo die Möglichkeit zu solchen langen Landpartien oder Landspaziergängen. Hier ist das möglich, man kann Landspaziergänge machen im Hinterland. Aber ich habe das ein bisschen ausprobiert mit meinen Zuschauern auch. Aber das war noch nicht ganz so prickelnd wie die und abenteuerlich wie die Spaziergänge, die wir teilweise hatten, war auf manchen Anno 1800 Inseln. Und ich finde diese Spaziergänge einfach total cool. Also ich bin jemand, der spielt Anno, ob jetzt 1800 oder 117, auch einfach, um die Zeit zu vergessen. Um die Zeit auszuknipsen und mich dahin treiben zu lassen. Ich bin auch jemand, der sich immer mitreißen lässt von einem neuen Einblick im Spiel. Ich entdecke irgendwas. Ich bleib da kleben. Alles, was ich vorher machen wollte, ist vergessen. Und ich will das jetzt rauskriegen, will da rumlaufen, will irgendwas beschauen und bestaunen. Und dafür sind diese Landspaziergänge ein tolles Beispiel einfach.
Ja, da hätte sich natürlich dann auch eine Vulkaninsel wirklich gut angeboten, so als neue Landschaft, die man da auch erkunden kann. Ich meine, Wanderungen an Vulkanen entlang sind ja auch in der echten Welt durchaus beliebt, siehe auf Lanzarote oder bei mir vor kurzem noch in Neuseeland. Das hat schon was. Das ist ja nochmal eine ganz andere Landschaft, die du sonst außerhalb von Vulkanen überhaupt nicht wahrnehmen kannst. Und das wäre schon cool gewesen. Ich verstehe es. Ich finde, die Ego-Perspektive ist eh was, was sehr unterschätzt wird in Anno. Es macht immer Spaß, einmal kurz, nachdem du alles aufgebaut hast, einmal kurz zu schauen, wie sieht das eigentlich aus der Ego-Perspektive aus? Und wie sind die Leute hier so drauf, die jetzt hier eingezogen sind und hier leben in meiner Stadt? Das, finde ich, macht immer Spaß. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen... Ja, du wolltest.
Darf ich mal kurz einhaken? Du hast meinen Atmer sofort fachkundig und professionell richtig interpretiert. Respekt. Bei mir im Chat schreibt Dragonblade erneut, die Expeditionen würdest du vermissen. Das ist, war tatsächlich ein schönes Beispiel. Bei Anno Azmunot gab es ja die Möglichkeit, Expeditionen auszurüsten in seinem Schiff und dann so viele Storyquests zu erleben, in Kette hintereinander. Und dann hatte man verschiedene Auswahloptionen bei den Storyquests, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Und die waren umso erfolgreicher, je nachdem, wie man vorher beim Proviant oder bei den Waren, die man mitgenommen hat, gepuzzelt hat. Und das ist komischerweise komplett abgeschafft worden. Das gibt's bei Anno 17 gar nicht. Das ist völlig, das ist, finde ich, ein sehr, sehr guten Hinweis, weil ich kenne kaum Leute, die dieses Feature genervt hat, diese Expedition genervt hat. Ich glaube, das hat den meisten Leuten doch Vergnügen bereitet. Aber auch da können wir die Frage mal in beide Chats richten, was ihr für Erinnerungen habt an die Expeditionen von Anno 1800 und ob ihr die vermisst. Bei Anno 117.
Ja, da würde ich mir die Frage stellen, ob sowas vielleicht nicht später noch kommen könnte zu einem späteren DLC, mit noch, wo dann auch noch mehr Story einfach möglich ist. Weil die Kampagne war, fand ich an sich sehr, sehr cool, aber die war so abrupt zu Ende bei Anno 117. Und das wird ja jetzt sicher auch noch erweitert mit allem, was da in Zukunft noch auf uns zukommt.
Ja. Gute Idee.
Ja, oder also was auch da, schreibt gerne mal in den Chat, ob ihr euch das vorstellen könntet, dass die Expeditionen vielleicht mit einem späteren DLC noch kommen könnten. Wer weiß. Jetzt einmal, wie stehst du denn allgemein zu den DLCs, die da noch angekündigt sind? Verheißung des Vulkans kommt jetzt schon nächste Woche. Es gibt noch zwei andere, bei denen wir uns schon sicher sind, dass sie kommen. Einmal Hippodrom mit Pferderennen, Wagenrennen und dann Ägypten im November mit einer ganz neuen Region. Gibt es da einen DLC, auf das du dich besonders freust, oder freust du dich einfach immer, wenn es neue Inhalte für Anno gibt?
Beides. Ich freue mich immer, aber ich freue mich noch mehr über die Pharaone natürlich. Und da bin ich auch ein ganz normaler Durchschnittsspieler, weil die Frage kannst du, glaube ich, allen stellen. Und 99, ich will nicht übertreiben, sagen wir mal 99,9999% aller Spieler würden sagen, wir freuen uns am meisten auf den Pharao-DLC, weil einfach neue Settings, neue Karten, die führen dazu, dass bei den Leuten die Augen aufleuchten. Und unter dem Hippodrom kann man sich noch nicht so viel vorstellen, außer es gibt irgendwie ein großes neues Monument. Wahrscheinlich wird das wieder gekoppelt sein, ist jetzt meine Mutmaßung, nicht mein Wissen, gekoppelt sein mit neuen Spielfeatures, aber welche das sein werden, weiß man nicht so richtig. Ne?
Ja, ich glaube, Ägypten ist auch, deswegen ist das ja auch das letzte DLC, das zumindest aktuell angekündigt ist, so als großes Finale. Wer weiß, ob vielleicht doch noch auch anderes kommt. Wir hatten auch mal gemutmaßt, dass es ja durchaus noch andere Regionen gibt, die man als Römer so erkunden könnte. Rom hat sich ja ziemlich ausgebreitet. Also da könnte man auch noch ein bisschen mehr in den Osten gehen zum Beispiel, was ich auch ganz spannend fände. Gäbe es ein Szenario außerhalb von Ägypten, das du noch spannend fändest für ein Anno 117 DLC?
Ja, da fallen mir nur Ideen ein, die politisch ein bisschen fragwürdig sind, wie zum Beispiel das Heilige Land zu spielen. Aber ich weiß nicht. Ich komme jetzt auch deshalb drauf, ich habe kürzlich ein Spiel gestreamt. Das heißt, I am Jesus Christ, ich bin Jesus Christus, und gibt einem die Möglichkeit, aus der Ego-Perspektive Jesus Leben nachzuspielen. Und wer weiß, ein DLC, der im Heiligen Land spielt, und man hat die Möglichkeit, sich in meiner Story zu entscheiden, will ich den jungen Mann kreuzigen oder nicht. Aber ich vermute mal, dass das ein Thema ist, was die Entwickler nicht aufgreifen werden.
Ja, das glaube ich auch, obwohl ich es auch sehe. Ich glaube, es gäbe auch Fans dafür, aber es ist halt nichts, womit du möglichst viele Leute abholst. Und am Ende kann man sagen, das ist ja schon das Ziel von Ubisoft, möglichst viele Leute für ihr Spiel zu gewinnen, davon zu überzeugen. Und mit einer Jesus-Storyline glaube ich, kann man eher ganz viele Leute auch abschrecken. Das ist ein Gefühl.
Ich würde mein Taschengeld nicht darauf wetten, dass es eine solche Storyline jemals gibt. Im Chat bei mir wird sich gewünscht, ein Asterix und Obelix DLC, ein Crossover.
Das hatten wir damals auch bei Asterix und Obelix mit Gallien. Ich find das großartig und dann natürlich auch mit den bekannten Gesichtern, mit ich möchte einen kleinen Idefix, der da rumläuft und ich möchte einen Miraculix, der seine Tränke braut und Hinkelsteine überall, die man hinstellen kann. Wäre ich sofort dabei. Asterix und Obelix, ja. Ich fände es gut.
Naheliegender vielleicht noch, wurde bei mir im Chat auch angesprochen, ein Hellas, ein Griechenland-DLC.
Ja.
Jetzt haben die Römer natürlich so viel geklaut von den alten Griechen an Kultur und an Gottheiten. Vieles wäre doppelt gemoppelt, aber irgendwelche Kulturfeatures, vielleicht Tourismus, gab es ja schon bei Anno 1800 durch ein Add-on, dass du die Möglichkeit hast, deiner bildungsbeflissenen jungen Römerinnen und Römer auf Erkenntnistour nach Griechenland zu schicken, damit die da einen drauf machen und lernen können.
Finde ich auch gut. Doch, Griechenland würde sich auch anbieten, ist ja auch nah genug dran. Wahrscheinlicher als ein Jesus-DLC auf jeden Fall.
Ja, irgendwie schon.
Irgendwie schon. Ich würde behaupten, wir haben den aktuellen Stand von Anno ganz gut zusammengefasst. Es ist ein Spiel, das man immer noch, auch seit Beginn schon, gut spielen kann. Es hatte ein tolles Tutorial. Man kommt gut rein, auch wenn man noch kein Anno gespielt hat. Und es wird jetzt noch erweitert mit Verheißung des Vulkans und den anderen beiden DLCs, auf die wir uns im Laufe des Jahres noch freuen werden. Wirst du denn jetzt ab nächster Woche deine Hauptstreaming-Zeit wieder nur in Anno 117 verbringen?
Jawohl, genau das ist mein Plan, wie du das erraten hast. Unfassbar. Sehr einfühlsam. Es wird tatsächlich so sein. Also ab Release, ab dem 30. April, heißt es dann natürlich, es ist Anno-Time. Aber ich mache ja auch sonst andere Strategiespiele. Wie gesagt, ich habe es eben, glaube ich, schon mal angesprochen. Heroes of Might and Magic, Olden Era, auch ein Ubisoft-Titel. Also, aber im Ernst, wenn ich da nochmal kurz drauf rumreiten darf, was glaubst du, wie die gelitten haben in der Vorstandszentrale von Ubisoft, als sie gesagt haben, wir haben nur eine Möglichkeit, unseren Anno-DLC-Termin nicht zu verschieben, das ist auf das Release-Datum unseres anderen Spieles.
Die haben ziemlich gelitten. Also diese Entscheidung zu treffen, ich glaube, es wäre vielleicht klüger gewesen, das nicht auf genau den gleichen Tag zu setzen. Vermutlich. Andererseits, umso länger, wenn man es nach hinten versetzt hätte, also nach dem Release von Heroes of Might and Magic, dann hätten sich die Anno-Fans beschwert. Habt ihr Anno jetzt so, ist euch Anno nicht so wichtig wie Heroes of Might and Magic? Wenn man es vor Heroes of Might and Magic gesetzt hätte, dann wäre halt die Frage gewesen, ob sie unter einer Woche das hätten fixen können. Wahrscheinlich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass sie allein deswegen diese Woche schon brauchen. Und wenn man Heroes of Might and Magic verschoben hätte, dann hätte Reddit gebrannt. Also das wäre überhaupt keine Option gewesen. Es gibt, glaube ich, keine gute Lösung für sowas. Es ist immer ärgerlich, wenn sowas passiert. Trotzdem, auch da waren wir uns ja einig, war das die einzig sinnvolle Lösung, zu sagen, okay, wir müssen es halt jetzt nochmal verschieben, bevor dann ganz viele Safe-Games kaputt sind und sich die Leute auch beschweren. Es wird sich immer beschwert werden, wenn sowas passiert. Klar, es ist wünschenswert, wenn einfach überhaupt keine Bugs in einem Spiel sind. Aber Spiele sind eine ständige Baustelle. Spielecodes, vor allem wenn du Neues in einen bereits bestehenden Code implementierst, können halt reagieren und zwar anders, als du gedacht hast. Und das ist immer möglich. Und ich glaube, sie haben den besten Weg gewählt, oder?
Ja. Absolut richtig. Ich mache einen Haken dahinter und sage, WB stimmt zu.
Sehr gut. Ach, das wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer einen Haken von WB. Das macht meinen Abend jetzt umso besser. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke, danke für diesen Talk. Schreibt unbedingt in die Kommentare bei uns im VOD, ob ihr trotzdem Bock habt auf Anno 117, Verheißung des Vulkans, ob ihr das DLC spielen wollt oder ob ihr jetzt überhaupt mal Zeit und Lust habt, um in Anno 117 reinzuschauen. Wie gesagt, aktuell gibt es ja sogar die Möglichkeit, das kostenlos zu machen, um mal zu schauen, ob das ein Spiel für einen ist. Vorhin kam noch kurz die Frage, ob die Performance-Probleme gelöst wurden. Soweit ich weiß, ist die Performance auch schon besser geworden im Vergleich zum Beginn. Ich weiß nicht, ob du das noch diese Frage noch beantworten kannst, Writing Bull?
Kann ich leider nicht. Keine Kenntnis.
Okay, also ich weiß auf jeden Fall, in den Patch Notes haben sie daran auch schon gearbeitet. Das ist best. Es heißt nicht, die Performance ist perfekt, keine Frage, aber es ist besser geworden. Und das ist doch schon mal schön. Vielen Dank für diesen Talk. Danke für deine Zeit, Writing Bull.
War eine große Freude, wie immer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch schon drauf. Ich glaube, das kann nur gut werden. Mit dir als Strategieexperten ist es immer eine Bereicherung.
Sehr, sehr lieb.